Liebe Gemeinde, immer wieder gab es Entdeckungen, die weitreichende Folgen hatten. So entdeckte der Physiker Wilhelm Conrad Röntgen zu seinen Lebzeiten Strahlen, die man bisher noch nicht kannte. Der gezielte Einsatz der nach ihm dann so benannten Röntgenstrahlen hat die Medizin entscheidend vorangebracht. Man konnte jetzt von außen hineinsehen in den Körper, um genauer festzustellen, wo Krankheiten waren, wo etwas nicht in Ordnung war und entsprechend dann eingreifen und operieren oder Maßnahmen zur Heilung einleiten. Da muss ich bei der Vorbereitung meiner Predigt denken und ich denke, ihr werdet dann auch gleich schon den Zusammenhang erkennen. Ich möchte heute mit uns ein Wort teilen aus der Offenbarung, aus Kapitel 3 der Offenbarung, die Verse 1 bis 6. Da lesen wir: Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, dies sagt der, der die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat: Ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, dass du lebst und bist tot. Wache auf und stärke das Übrige, das im Begriff stand zu sterben. Denn ich habe vor meinem Gott deine Werke nicht als völlig befunden. Denke nun daran, wie du empfangen hast und gehört hast, und bewahre es und tue Buße. Wenn du nur nicht wachst, werde ich kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Aber du hast einige wenige Namen in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben, und sie werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Wer überwindet, der wird so mit weißen Kleidern bekleidet werden, und ich werde seinen Namen aus dem Buch des Lebens nicht auslöschen und seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer ein Ohr zu hören, der höre, was der Geist der Gemeinde sagt. Soweit Gottes Wort. Sardes und Forchheim. Sardes war der Standort einer Gemeinde, die sich selbst für vollkommen gesund hielt, quick, lebendig, wie man nur sein konnte. Aber was Jesus in ihr sieht, das steht in starkem Gegensatz zu dem, wie sie sich selbst wahrgenommen haben. Wie ein Röntgenstrahl sieht sein Auge tiefer und was er der Gemeinde zu sagen hat, das hat er ihr zu lesen gegeben. Eben in diesem Brief an die Gemeinde Sardes, einer von sieben Gemeinden, denen der erhöhte Herr selbst durch den Apostel Johannes einen Brief geschrieben hat zu ihrer Situation. Es waren zur Gründungszeit einige Jahrzehnte schon vergangen und man sieht, dass sich manches verändert hat und nicht unbedingt zum Guten. Wenn auch dieser Brief an Sardes eben nicht an uns, sondern an Sardes gerichtet war, so tun wir doch gut daran, auch uns mit diesem Wort zu befassen und es auf uns wirken zu lassen. Wenn es auch eine andere Situation war, so ist doch vielleicht manches, was auch uns zu denken geben könnte. Sardes war 500 Jahre vor der Abfassung des Briefes eine der reichsten, mächtigsten Städte der damaligen Welt. Sie war sehr wohlhabend, weil die ersten Münzen, die in der Gegend dort im Gebrauch waren, in Sardes geprägt wurden. Das waren Silber-Gold-Legierungen. Sardes war die Geburtsstadt des modernen Geldes. Aber die Stadt war auch zugleich sittlich verfallen. Luxus und leichtes Leben prägten das Leben dieser Stadt damals in Sardes. Ähnliches galt offenbar auch für die Gemeinde dort. Die Gemeinde hatte sich dort gut eingerichtet. Sie hatte keine Geldsorgen. Sie konnte ihre vielen Aktivitäten fast grenzenlos entfalten. Sie hatten von außen keine Schwierigkeiten, weil es gab nicht so viel Kaiserkult dort. Da kam von da keine Gefahr. Das Miteinander der Stadt und der Kirche dort war vorbildlich, wurde gerühmt. Es gab offenbar auch keine Irrlehren in der Gemeinde. Also die Gemeinde hatte keine äußeren, keine inneren Sorgen. Sie war sich ihrer Sache offenbar sicher. Wenn wir den Brief vor diesem Hintergrund lesen, können wir ahnen, wie diese Worte die Gemeinde eigentlich getroffen haben müssen. Wenn es heißt, du Gemeinde hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot. Welch eine katastrophale Botschaft für eine Gemeinde wie Sardes. Und je mehr und je länger sie dieses Wort auf sich haben wirken lassen, mussten sie darüber betroffen sein. Aber so ein starker Tobak, das hatten sie nicht gedacht, darauf waren sie nicht vorbereitet. Aber wir haben doch einen guten Namen in der Stadt, werden sie innerlich gesagt haben. Wo Jesus sagt, ihr habt den Namen, das ihr lebt. Wir haben doch einen guten Namen in der Stadt. Man spricht anerkennend von uns, von all dem, was wir tun. Unsere Gemeindeveranstaltungen und unsere Aktivitäten sind zahlreich und finden immer guten Anklang. Wie kommst du, Jesus, dazu, uns ein solches vernichtendes Urteil auszustellen? Im Unterschied zu früher sind die Baptistengemeinden heute allgemein anerkannt. Man hört, wenn man so im anderen Kontakt mit anderen Menschen unter Kirchenvertretern ist, ja, ihr seid doch Christen aus Überzeugung. Bei euch sind doch fast alle Gemeindemitglieder sonntags im Gottesdienst. Ihr habt ein so großartiges Engagement vieler ehrenamtlicher Mitarbeiter. Wir beneiden euch um dieses Engagement. Ihr habt eine gute kirchliche und eine gute diakonische soziale Arbeit. Haben wir in Forchheim nicht auch einen guten Namen? Gewiss. Die Frage ist nur, wie sieht das alles in Gottes Augen aus? Entspricht unser Urteil über uns und das der anderen über uns auch Gottes Wahrnehmung? Diese Frage muss sich die Gemeinde Sardes stellen und auch wir sollten uns und müssen uns diese Frage stellen. Eine Gemeinde steht hier im unbestechlichen Auge Jesu. Bedenken wir, dass es Jesus selbst ist, der diese Gemeinde anspricht und von dem es einmal heißt, dass seine Augen wie eine Feuerflamme waren. Sein Röntgenblick dringt hindurch durch das Äußere, den äußeren Schein und nimmt wahr, was innerlich wirklich lebendig ist. Dringt durch das, was äußerlich glänzt, zu dem, was innerlich wirklich da ist. Ob wie viel von dem, was außen an, von Jesus dran steht, doch innen wirklich lebendig ist. Dies sieht der unbestechliche Blick unseres Herrn auch in unserer Gemeinde, auch in unserem Leben. Diesem Herrn können wir nichts vormachen. Und ich frage euch, sind wir bereit, dass wir uns diesem seinen Blick auch stellen, dass wir uns das Licht stellen lassen wollen, dass wir fragen, Herr, was ist deine geistliche Diagnose eigentlich über unsere Gemeinde? Oder lassen wir dieses Sendschreiben gar nicht erst an uns heran, weil wir sagen, das war eine andere Zeit, das betrifft uns ja gar nicht. Inwiefern trifft der Röntgenblick Jesu auch die Situation unseres Lebens? Er sagt, ich kenne deine Werke. Ja, das ist interessant, dass der Tiefenblick Jesu offenbar unsere Werke, unser Tun durchleuchtet. Hätten wir nicht erwartet, ich kenne euren Glauben? Aber Jesus sagt, ich kenne eure Werke. Den Glauben haben Luther, die Reformatoren, stark in den Vordergrund gestellt und auch die Freikirchen in ihrem Gefolge haben das immer sehr stark betont. Deswegen ist die Sicht, dass Jesus auf einmal von den Werken spricht, für viele von uns eine Überraschung. Vielleicht auch für die Gemeinde damals, ich weiß es nicht. Aber zwei Dinge müssen wir unterscheiden. Erstens, gerecht vor Gott zu sein, also vor Gott angenommen zu sein, sind wir immer nur aufgrund, weil er uns liebt, so wie wir sind, mit allen Schwächen und Fehlern, die wir haben. Das, was wir sind, steht vor dem, was wir tun, in Jesus Christus. Aber wie Jesus uns beurteilt, das macht er nicht an unserem Glauben fest, sondern das macht er an unseren Werken fest, an unserem Tun. Jesus stellt das auf den Prüfstand. Der wahre Wert unseres Glaubens entscheidet sich an der Qualität unseres Tuns als Nachfolger Jesu. Danach erhalten wir unsere Beurteilung vom Herrn. Hat er nicht selbst auch schon zu Lebzeiten gesagt, es werden viele kommen und sagen, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, Dämonen austrieben, große Dinge getan? Haben wir nicht das getan? Und Jesus muss ihnen sagen, ich kenne euch nicht, weicht von mir. Oder wenn er sagt, es werden nicht alle, die Herr, Herr zu mir sagen, ins Himmelreich kommen, sondern die, die den Willen meines Vaters im Himmel tun. Ihr Lieben, auch an anderen Stellen wird deutlich, dass die Beurteilung unseres Lebens am Ende aufgrund unserer Werke erfolgt. Und dann wird sich zeigen, und hoffentlich nicht erst dann, ob es wirklich von dem Leben erfüllt war, wie wir glauben. Ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Das ist ja ein unerträglich hartes Wort für die Gemeinde, aber auch für uns das so zu hören. Aber es gehört mit zur Wahrheit der Gemeinde in Sardes. Wie weit es uns gehört, möge der Herr es uns offenbaren. Jedenfalls fragen wir mal, was uns das zu sagen hat. Ich will ein paar Beispiele mal nennen. Schon Gott musste sich von seinem Volk damals enttäuscht abwenden oder ihm bescheinigen, dieses Volk ehrt mich mit seinen Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Die Lippen loben, singen, danken, aber dabei ist das Herz gar nicht beteiligt. Das ist alles zu einer Form geworden. Es werden Gebete gesprochen, aber sind sie wirklich vom Feuer der Liebe durchdrungen zum Herrn? Sind sie voller Erwartungen, dass Jesus durch das Gebet handelt und wirkt und dass sein Reich dadurch näher kommt und gebaut wird? Sind Gebete, die wir sprechen, Ausdruck eines Gebetslebens, das wir führen? Sonst ist es nur äußerlich, nur Form. Ein Namenschrist, und das Wort Namenschrist ist ja von diesem Wort abgeleitet. Du hast den Namen, dass du lebst. Ein Namenschrist hört Gottes Wort, vielleicht Woche für Woche, Tag für Tag. Aber er lebt nicht danach, weil die geistliche Kraft nicht da ist. Er hat wohl viel Kopfwissen, aber kein Herzensglauben und keine wirkliche tiefe Gemeinschaft mit dem Wort. Unsere Namen stehen im Gemeindeverzeichnis, aber schlägt unser Herz noch für die, die dort als unsere Schwestern und Brüder ausgewiesen sind? Oder ist das nur ein äußeres Papier geworden? Verstehen wir uns nur noch als Mitglieder wie in einem Verein oder als geistliche Mitglieder gemeinsam am Leib Jesu, gemeinsam Gemeinschaft miteinander zu haben mit Schwestern und Brüdern, wo das Wort Schwestern und Brüder auch eine Bedeutung hat, wenn wir es aussprechen, wo wir einander dienen, wo wir in herzlicher Liebe füreinander da sind? Der erhöhte Herr muss damals konstatieren, ich habe vor meinem Gott deine Werke nicht als völlig befunden, nicht ausreichend, nicht erfüllt. Wovon denn? Was fehlte ihnen? Ihnen fehlte die Inspiration des Heiligen Geistes, weil sie sehr von sich selbst eingenommen waren. Das war nicht Ausdruck eines mit Liebe erfüllten Herzens, was sie taten, sondern vielleicht Pflicht oder einfach so, weil es halt getan werden muss oder vielleicht auch mit Unwillen. Es geschah nicht aus einer Herzensverbindung zu Gott heraus. Es war nicht gespeist aus der Quelle der Liebe und der Kraft Gottes, was sie taten. Es war nicht Frucht, die Gott wirkt. Die Gemeinde, eine Gemeinde wie Sardes, legt großen Wert auf ihr äußeres Erscheinungsbild, auf korrekte Abläufe, überall, als sich darauf zu konzentrieren, das Leben Gottes weiterzugeben. Alles dreht sich nur um sie selbst. Sie hat keine wachen Sinne mehr, weil sie schläft für Gott und für seine Anliegen in dieser Welt. Darum hören wir drittens diesen Weckruf des erhöhten Herrn mit der Frage, können wir ihn hören, wie wir anfangs gefragt wurden. Wenn Jesus sagt, du bist tot, dann meint er damit in der Zuspitzung den geistlichen Schlaf, den die Gemeinde in Sardes damals schlief. Sie verschlief dadurch auch den größten und wichtigsten Auftrag, den sie hatten, nämlich Licht und Salz dieser Welt zu sein. Den Auftrag, den Menschen von der rettenden Liebe Gottes, von seinem Gericht über ihre Sünde, das Jesus getragen hat, um von seiner Gnade und Liebe zu bezeugen, das spielte dort offensichtlich kaum noch eine Rolle. Darum muss der erhöhte Herr seine Gemeinde mal schütteln, damit sie wieder wach wird, die sich selbst gefällig damit, sich selbst beschäftigte, um zum Dienst bereit zu sein für die Welt. Wir haben als Gemeinde immer eine prophetische Aufgabe. Die Gemeinde ist der Wahrheitszeuge Gottes in dieser Welt. Deshalb muss er die Gemeinde, wenn sie das nicht mehr ist, wachschütteln, dass sie selbst wach ist. Nur dann kann sie ein Weckruf auch an die Gewissen und die Menschen in ihrer Umgebung werden. Solange kein geistliches Leben in der Gemeinde pulsiert, kann sie diese Aufgabe auch gar nicht wahrkommen, weil da nichts ist, was rüberfließen könnte, was rüberfließen kann. Es ist Schlafen auf Posten, wie ich immer gehört habe, das wirklich sehr schwerwiegend ist. Denn dadurch geht alles andere vor die Hunde. Es heißt ja, wach auf und stärke das Übrige, das im Begriff war, zu sterben. Dies ist einer der schwierigsten Punkte im Verständnis. Was meint er mit das Übrige? Was ist das? Ich möchte Folgendes anbieten, was damit gemeint ist. Dann könnte wahrscheinlich alles zusammen. Das Übrige, was aus dem Blick verloren worden ist. Vielleicht sind es Menschen, die innerlich erweckt worden sind und die sich nicht abfinden wollen mit dem langen Siechtum der Sünde und dessen, was ihr Leben kaputt macht. Die schon mal aufgemerkt haben, aber die nicht wissen, wie sollen sie zu dem Leben kommen, das ihnen fehlt. Wir sollten das Siechtum des sogenannten christlichen Abendlandes nicht so gleichgültig hinnehmen oder selbstgefällig bedauern, sondern da, wo noch etwas an Glauben da ist, wo noch etwas glimmt in Menschen, wo noch etwas ist, an Sehnsucht nach mehr, das gilt es in dieser Zeit zu stärken, wo das christliche Abendland im Sterben begriffen ist. Oder wo es darum geht, andere Christen oder andere Gemeinden zu stärken, deren Existenz bedroht ist, die um ihre Weiterexistenz bangen müssen. Auch hier in Forchheim gibt es eine Gemeinde. Menschen, mit welchen Nöten noch immer, mit denen sie nicht fertig werden und mit denen sie in den Abgrund zu geraten drohen, auf dem Weg zur ewigen Verlorenheit. Das langsame Sterben der Menschen ohne Gott, die hinsterben zum letzten Tod. Wie tot ernst es Jesus mit seinen Worten ist, macht er deutlich durch die Konsequenz, die er der Gemeinde Sardes nun auch vor Augen führen muss. Es heißt in Vers 3, wenn du aber nicht wachen wirst, werde ich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich komme, über dich. Wieder zeigt ein Blick auf die Geschichte der Gemeinde Sardes, woran der erhöhte Herr im Bewusstsein der Gemeinde anknüpft. Wegen ihrer Lage galt die Stadt Sardes lange als unüberwindbar. Sie sah sich auch selbst so, sie fühlte sich sicher. Darum wurde sie im Abstand von 200 Jahren zweimal auf dieselbe Weise eingenommen. Sie haben nach dem ersten Mal nicht dafür gesorgt, dass die Mauern hochgezogen wurden, dass sie sich schützt. So wie das die Stadt Forchheim getan hat, nach den Religionskriegen, wo sie auch fremd beobachtet wurde, sich daraufhin so zu wehren und zu wappnen, dass im 30-jährigen Krieg der gute Schwedenkönig nicht reinkommen konnte. Nach einem verheerenden Erdbeben im Jahre 17 nach Christus war es wieder dasselbe. Nun, sie bekamen Steuermittel und Förderungsmittel vom Kaiser in Rom, sodass sie aus ihren Ruinen genauso großartig wie der Blüte wie zuvor. Nichts gelernt aus dem, was gewesen ist. Am Ende wartet auf den, der sich für uneinnehmbar hält und sich nicht schützt, oft ein böses Erwachen. Nun sagt Jesus, dass der Tag des Herrn über die Gemeinde hereinbrechen wird. Wohl das etwas verwundert, weil wir kennen es aus den Evangelien so rum, dass der Tag des Herrn über die Welt kommt, ohne dass sie es erwartet und das Gericht einsetzt und das Ende kommt. Wie ein Dieb in der Nacht, so unerwartet überfallen zu werden, ist eigentlich nicht der Gemeinde versprochen, sondern der Welt vorausgesagt. Wenn Jesus einer Gemeinde das sagen muss, dass sie genauso wie die Welt überrascht werden wird vom Kommen des Herrn, dann ist es wahrhaftig schlecht um sie bestellt. Wie schlimm musste es um die Gemeinde stehen, wenn es kein lebendiges, sehnsüchtiges Warten gab auf den Herrn, der seine Ankunft verheißen hat. Das ist ein Symptom ihres Liebeschlafes, den sie schliefen. Dass sie keine liebevolle Beziehung zu ihrem Bräutigam hatten, als Braut des Messias. Das lebte nicht mehr, da war nicht mehr die Liebe, die Beziehung da. Man sehnte sich nicht mehr nacheinander. Es reicht nicht nach der Hochzeit des Lammes, von dem die Bibel spricht. Das war alles weit weg. So sehr war man im Hier und im Jetzt beschäftigt. Musste es nicht eine Gemeinde in Sardes aufschrecken lassen, wenn sie vom erhöhten Herrn solch eine Botschaft zu hören bekam? Deshalb denke nun daran, wie du empfangen hast und gehört hast, bewahre es und tue Buße. Das ist ein großes Geschenk, eine Gnade, uns zu warnen, damit wir hellwach werden, die Zeichen der Zeit erkennen und dass wir uns besinnen auf das, was wir empfangen haben. Wie war es denn, als wir Jesus kennengelernt haben? Da war auch nicht alles Gold, was glänzt, aber da war eine so herrliche, liebevolle Beziehung da. Wie war das in der Anfangszeit dieser Gemeinde, dieser unserer Gemeinde, wo das persönliche Weitergeben des Glaubens an Jesus die Gemeinde geprägt hat? Das war ein lebendiges in der Gemeinde, ist Jesus weiterzusagen persönlich. Auch das gilt ja für uns, einmal sich neu bewusst zu machen und wieder anzuknüpfen, wieder neu zu fragen, wie können wir Menschen von dir, Jesus, weitergeben? Wie können wir denen, die draußen sind, die im Sterben im Begriff sind, neu deine Botschaft zu sagen, dass sie es verstehen? Denke daran, wie du empfangen hast, wie du gehört hast, bewahre es. Lass es dir kostbar sein und tue Buße. Interessant, dass das am Ende steht, tue Buße. Ja, das ist dann eben nicht nur ein Denken, sondern es ist ein Umsteuern des Lebens auf den Weg des Glaubens und des Weg des Gehorsams mit Jesus neu einzuschwenken. Buße ist leer, wenn sie nur ein anderes Denken bewirkt, wenn sie nicht ein neues Leben zur Folge hat. Darauf kommt es an. Und so mag der Schluss dieses Sendschreibens, dass ich uns sehr ans Herz lege, persönlich im Stillen noch einmal zu lesen und darüber zu beten. So macht es denn mit den Aussagen Schluss. Aber Vers 4, du hast einige wenige Namen in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben, die sich rein erhalten von Ausschweifung und Sünde. Sie werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Möchtest du auch dazu gehören? Dann lass dich von Jesus neu rufen und reinigen und auf den Weg bringen. Wer überwindet, der wird so mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und ich werde seinen Namen aus dem Buch des Lebens nicht auslöschen. Steht am Horizont hier die Möglichkeit, dass das möglich wäre, dass sie aus dem Buch des Lebens ausgetragen werden? Wenn er sagt, ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens auslöschen, das ist nicht das Gemeindeverzeichnis. Nicht nur, es ist tiefer, es ist das Buch des Lebens Gottes, das Buch des Lebens. Nicht auslöschen und seinen Namen bekennen vor meinem Vater und seinen Engeln. Lass es den Kampf neu aufnehmen, herauskommen aus Lethargie und Niedergeschlagenheit und mit der Kraft Jesu, mit der Kraft deines Geistes neu den Weg gehen. Das können wir aber nur, wenn wir uns neu lebendig machen lassen, wenn wir uns erwecken, beleben lassen, wenn wir aufwachen und neu den Weg unter die Füße nehmen, dann gibt der Herr uns auch die Kraft, den Kampf neu aufzunehmen, um ihn zu bestehen, wo wir uns längst gefügt haben in scheinbar Unabänderliches unseres Lebens. Darum zum Schluss das, was zu Anfang stand. Wer ein Ohr hat zu hören, auch hier unter uns, der höre, dass der Geist der Gemeinde sagt, und das heißt zugleich auch, der gehorche dem, was der Geist der Gemeinde, also auch uns, sagt. Amen.